Schelle links.
Schelle rechts.
Mehr Faust als Verstand. Yeah. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Boxfans überall auf der Welt. Heute reisen wir zurück in die Zeit, zurück in eine Nacht, die Sportgeschichte schrieb. Es ist der 30. Oktober 1974, wir sind mitten in Kinshasa, in Zaire. Die Luft ist schwer, die Spannung ist greifbar und im Scheinwerferlicht stehen zwei Titanen des Boxsports. Der ungeschlagene Weltmeister George Foreman und der selbsternannte Größte aller Zeiten, Muhammad Ali. Was sich hier abspielte, war mehr als nur ein Boxkampf. Es war ein kulturelles Erdbeben, ein Duell zwischen Macht und Geist, zwischen Muskelkraft und Strategie. 60.000 Zuschauer im Stadion, 1 Milliarde Menschen an den Fernsehern und Radios und eine ganze Welt, die den Atem anhält. Ich bin Marcel und in dieser Folge nehmen mein Kollege Nico und ich euch mit hinter die Kulissen des legendären Rumble in the Jungle. Wir sprechen über den Mann, der sich nicht beugen ließ, der den Rhythmus Afrikas spürte, der seinen Gegner zermürbte, nicht durch rohe Gewalt, sondern durch Geduld, Taktik und unerschütterlichen Glauben an sich selbst. Also, zieht die Handschuhe fest, lehnt euch zurück und lasst uns eintauchen in eine der größten Nächte der Sportgeschichte. Der Gong ertönt und die Legende beginnt. Jetzt bei Schelle links, Schelle rechts. Mehr Faust als Verstand.
Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Hauptkampf um die Schelle links, Schelle rechts Weltmeisterschaft in der grünen Ecke mit einem Kampfgewicht von 300 Schnitzelbrötchen. Die Legende, der einzigartige Marcel, die pöbelnde Podcast-Palauze, Ostrowski!
Alter Schwede, das war ja richtig gut. Okay, in Ordnung, also. Und meine Damen und Herren, mir gegenüber, in der blau-weiß-schwarz-gerauteten Ecke, mit einem Kampfgewicht von, das geht sie gar nichts an, der Schaumschläger von Stellingen, der Faustfluencer eures Vertrauens, der Hamburger Hakenhamster, der rasende Regenwurm von Riesebü, die rechte und die linke Handpuppe des Teufels, Nico Schnurr.
Oh, super Ansage, super Ansage. Ansage, ja, ja. Gut. Ja, der Applaus ist gerechtfertigt.
Ja, absolut, absolut. Ja, Leute, dann auch nochmal von dieser Seite aus. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Schelle links, Schelle rechts. Heute mal mit, ja, keinem Film, keine Serie, kein Videospiel, sondern einem tatsächlichen Ereignis. Und ja, was für eins. Ja, also nicht nur Sportfans sind begeistert und sprechen auch heute noch darüber, was am 30. Oktober 1974 damals in Kinshasa passierte. Damals hieß das Land noch Zaire, heute ist es die Demokratische Republik Kongo.
Ja,
ja, ja. Und ja, wir haben uns einfach mal gedacht, Schelle links, Schelle rechts hat es auch in diesem Ereignis, in diesem Kampf gegeben, im legendären, berühmt-berüchtigten Rumble in the Jungle, ist mal was anderes. Also wir sind, ich muss es vorweg sagen, wir sind beides keine Boxexperten. Aber, wir haben gesagt, wir müssen einfach mal ganz, zumindest einmal darüber gesprochen haben, hier in unserem kleinen Podcast, weil, ja, Muhammad Ali, George Foreman, zwei der größten Boxer aller Zeiten, die ja nicht nur eben für den Boxsport gelebt haben, sondern auch tatsächlich großartige kulturelle und popkulturelle Ikonen geworden sind. Mhm. Also wir blicken so ein bisschen auch hinter die Kulissen, was da so im Vorfeld und drumherum passierte, aber hauptsächlich soll es um den Kampf gehen, um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht.
Ja,
richtig, Mann. Richtig, richtig, genau. Du hast es erwähnt, wir sind keine Boxprofis. Wir haben bestimmt ein, zwei Kämpfe, haben wir schon mal geguckt, so.
Ja.
Also ich als Teenager schon ein bisschen mehr, weil mein Opa auch großer Boxfan war. Mhm. Und so. Aber man kennt natürlich gewisse Kämpfe, logisch.
Ja.
Sei es Mike Tyson oder... Ich sag mal, in den 90ern ein paar Kämpfe von Axel Schulz oder natürlich auch ja. die Klitschkos.
Ja. Ja. Okay, dass du jetzt aber ausgerechnet Axel Schulz erwähnst. Okay, ich hätte dann ja. vielleicht doch eher Henry Maske genannt, aber das war,
ja, klar.
War auch nicht so spannend. Ich fand das auch immer so ein bisschen langweilig, wenn der Kampf wirklich über die volle Distanz ging und das dann alles nur ein Punktsieg war. Also ich hatte mir schon des Öfteren mal ein K.O. gewünscht, kam ja nicht so oft vor, gerade bei Henry Maske zum Beispiel. Aber er ist halt kein Puncher gewesen, also kein Schläger, sondern einfach eher ein Stratege, ein Taktiker.
Mhm.
Und hat eben halt über Kondition und ja, über Strategie gewonnen. Aber
ja,
ja, aber ja. Du hast natürlich schon recht. Ne? Also es gab dann natürlich auch noch Mike Tyson, das ist ja eine ganz, ganz andere Nummer gewesen. Ich weiß ja. gar nicht, ob man über den Kampf zwischen ihm und Evander Holyfield auch nochmal sprechen sollte. Der berühmte,
welchen?
Der berühmte Biss ins Ohr.
Ah,
ob man
er hatte halt Hunger.
Ja, aber wer
sein Trainer hatte ihm damals gesagt, er muss mehr Biss haben.
Ja, aber warum kaut er dann seinem Gegner ein Ohr ab? Also
ja. Der missverstanden halt.
Ja, ja, das machen manche Podcaster heutzutage. Also, hallo. Nein.
Ja.
Nee, gut. Also, ja, wir tauchen dann einfach auch mal direkt ein in den sogenannten Rumble in the Jungle. Ein großartiges Phänomen. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Und ja. Bevor es losgeht, haben wir natürlich noch unsere Auflösung. Die Frage vom Drömelditscher aus der Hector-Folge.
Genau.
Ne? Also, hier kommt der Drömel-Ditcher.
Genau. Meine Frage an euch war ja der Schreiberling, der an Hectors Seite war. Welche Rolle, also Enzo Cannavale, gespielt von Enzo Cannavale, welche Rolle hat er in der Plattfußreihe gespielt? Also wen hat er dargestellt? Und ja, ich glaube nicht nur eingefleischte Fans wissen das, sondern gefühlt jeder. Er hat natürlich den oft kopierten, nie erreichten, einzigartigen Caputo performt, sage ich mal.
Enzo war Caputo.
Ja, Enzo war Caputo. Darüber habe ich nie nachgedacht, über diesen Satz so jetzt wirklich, aber jetzt sagst du was.
Ja, schönes Wortspiel, ne?
Ja.
Und das fällt einem erst nach über 30 Jahren oder über 40 Jahren erstmals auf, ne?
Du ja. Schlingel, du
ja, na
Schlingel.
Klar, natürlich, ich wusste ja. ich wusste das, dass du darauf reagierst.
Ja. Ja.
Also, ihr habt's gewusst, ich weiß es, dass ihr es gewusst habt. Ja, also. Und natürlich muss auch eine neue Frage gestellt werden und die kommt diesmal von mir. Denn ich möchte von euch wissen, es geht um den Rumble in the Jungle. Es gibt einen ganz berühmten Song über dieses Ereignis. Ja. Kam auch weltweit in die Charts. Und wie ich finde, bis heute ein richtig guter Song. Ja, den kann man immer wieder mal hören. Macht Spaß, sich den anzuhören. Ich möchte nämlich von euch wissen, wie heißt dieser Song und wer hat ihn gesungen? Kleiner Tipp, der Text, also die erste Zeile des Textes lautet "Once there was a battle there". Und Nico, du hältst jetzt die Klappe. Ich weiß, dass du gerne anfängst zu singen. Ja, und du weißt es schon.
Ja.
Gut. Okay, bitte, bitte nichts sagen. Es soll nämlich unsere Community erraten.
Ja.
So. Und ich würde sagen, unser musikalisches Vorprogramm ist damit auch abgeschlossen. Es gibt vom Rumble in the Jungle natürlich auch noch ein großartiges Rahmenprogramm, das erwähnen wir gleich noch. Aber jetzt soll es erstmal losgehen mit George Foreman. Der ungeschlagene Weltmeister trifft auf den zurückgekehrten Herausforderer, den Underdog, aber trotzdem the greatest, Muhammad Ali. Nico, bist du bereit? Sollen wir loslegen?
Ring frei, sage ich nur.
Dann sage ich einfach mal.
Let's get ready to rumble!
Herrlich. Ja. Herrlich. Schön, schön, schön.
Okay, okay, jetzt natürlich an alle Puristen da draußen, an ich weiß, Michael Buffer war damals nicht der Ansager. Das war erst so seine populäre Phrase in den, ja, in den 90ern ging's los.
Ja. Aber das war für die Sonnenblümchen da draußen.
Aber unverkennbar auch und untrennbar mit großen Box-Events. Unter anderem.
Definitiv.
War ja auch jahrelang der Ringsprecher von der WCW, von World Championship Wrestling.
Richtig.
Gut. Ja, Nico.
Ja.
Was,
genau,
was wir war los in Kinshasa?
Einiges.
Jo.
Einiges. Also dazu sollte man mal sagen, das fing ja schon früher an. Ursprünglich sollte ja, also erstmal war das ein Event und ich meine sogar der allererste Event von dem wohl mit berühmtesten Boxpromoter aller Zeiten, der tödliche Struwelpeter, wollte ich beinahe sagen, Don King.
Ja. Ja, also ich mein, es war so, Moment, bevor, da muss ich einmal ganz kurz reingrätschen. Also er hat schon vorher größere Kämpfe auch promoted, okay, oder sowas, ne? Aber das ist die, aber mit dem Ding, also mit dem Event, da hat er sich wirklich an die absolute Weltspitze katapultiert. Er war vorher auch schon sehr aktiv im Boxsport und im Event. Und okay, genau. Auch eine sehr, sehr schillernde und auch umstrittene Person, aber den lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor. Da können wir vielleicht irgendwann noch mal drüber reden. Etwas genauer.
Ja, klar.
Aber,
ja, klar.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ohne Don King ist sowas nicht möglich gewesen.
Nee. Also das war immer so. Genau. Und ursprünglich, du sagst es so schön, auch im Intro und sowas, am 30. Oktober fand der Kampf in Zaire statt. Und aber ursprünglich sollte der Kampf vorher schon stattfinden, nämlich im September.
Genau.
Aber George Foreman hatte sich im Sparring irgendwie eine Verletzung zugezogen. Also ein Cut übers Auge oder so, so dass er nicht antreten konnte im September. Also blieben die noch länger da.
Genau, die sind insgesamt so um die 60 Tage mit ihren jeweiligen Lagern, also mit ihrer ganzen Entourage, also Foreman und Ali jeweils, die sind fast 2 Monate dort geblieben.
Ja, und Foreman hat sich nicht gerade beliebt gemacht.
Nee, stimmt. Was war da denn los?
Er hatte einen deutschen Schäferhund mit.
Mhm.
Und naja, sag ich mal so, die wurden nicht gerne gesehen, weil die britische Besatzung,
genau,
also die Zaire besetzt hatten,
ja,
hatten ebenfalls damals deutsche Schäferhunde. Und das war natürlich für Einwohner eine Riesenprovokation. Und deswegen haben die sich wohl oder übel, nein, nicht wohl oder übel, aber mit Freuden sich auf die Seiten von Muhammad Ali geschlagen.
Ja.
Der auch viel völkernaher war, also der ging raus, hat sich mit dem Volk unterhalten und so.
Genau.
Also das war es schon.
George Foreman zu der Zeit gerade mal 25 Jahre alt, ungeschlagener Weltmeister, also wirklich top of the pops sozusagen im Boxsport, also wirklich die absolute Nummer 1. K.O.-Puncher, also seine letzten 8 Gegner hat er alle innerhalb der ersten 2 oder 3 Runden auf die Bretter geschickt.
5.
Oder 5 sogar.
Fünf Runden.
Fünf Runden.
Also die letzten 8 Kämpfe hatte er innerhalb von 5 Runden immer gewonnen. Also das längste, was gedauert hat, waren 5 Runden, aber auch teilweise erste Runde, zweite Runde oder so.
Nee, also die komplette Kampfstatistik habe ich mir jetzt auch nicht rausgesucht. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Nee, aber zu George Foreman natürlich, Olympiasieger von 1968, ungeschlagen und unfassbar kräftig. Also der hat richtig Dampf im Ärmel gehabt, der Mann.
Ja.
Muss man auch nochmal dazu sagen, der ist in diesem Jahr, glaube ich, im März, im Alter von, ich glaube, 76 Jahren verstorben. Schade, aber naja, das trifft uns alle irgendwann mal. Aber ne, ich hoffe, dass er sich dann mit Ali da oben verträgt. Und wenn es dann doch mal ordentlich Gewitter gibt, dann wissen wir, okay, die treten doch wieder gegeneinander an.
Ja.
Naja. Ja. Nein. Ja,
Wumble in the Heaven.
Ja, genau. Das größte Donnerwetter aller Zeiten. Und Bud Spencer ist Ringrichter.
Ja.
Oder die machen das so unter sich aus, ne? die wollen gar nicht gegeneinander antreten, denn der Sieger muss gegen Bud in den Ring steigen.
Ja, dann, nö, mach du hier, gewinn, hau mich K.O.
Ja,
oder
ja,
beide schlagen zu und beide gehen K.O. Und wartet, okay, gegen euch beide. Nein.
Ja, hat er auch kein Problem mit.
Nee.
Hauptsache, es gibt nachher ordentlich was zu futtern und er kann anständig aufs Klosett.
Ja, eben.
Na gut, naja, komm. Ja, wie wir gesagt haben, ne? George Foreman hat sich da nicht gerade beliebt gemacht, denn durch die Kolonialzeit der Belgier, da hatte sich dann, da war dann der Schäferhund auch immer so ein bisschen, das erinnerte halt die Bevölkerung daran, dass, ja, ne, dass die Belgier wohl alles andere als freundlich und nett zu Land und Leuten gewesen sein sollen.
Ja.
Obwohl, ich habe da jetzt nicht so weit und auch nicht so tief recherchiert, aber wenn du jetzt einfach einen Hund hast, wenn das dein Haustier ist, ist ja schön und gut, ist ja auch alles wunderbar. Und wenn du den einfach mitnehmen möchtest, kann ich das ja auch verstehen. Ja, auf der einen Seite schon, aber wenn ich weiß, ne, deutscher Schäferhund und bei dieser Vergangenheit, dann hätte ich mir dann natürlich auch gedacht, okay, ich lasse den Hund zu Hause und lasse dann irgendeinen Hundesitter oder so auf Bello aufpassen.
Ja, kann ich ja auch vorstellen. Ja.
Oder,
das ist schwierig.
Oder weißt du, ob er sich den Hund extra deswegen geholt hat, um zu ärgern, um zu provozieren?
Das
also ich glaube
weiß
nicht.
Weiß ich nicht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht denken.
Nein. Also nicht bei sowas Politisches. Also nee. Also,
nein, denke ich auch nicht.
Also Foreman war ein Sprücheklopfer, das war jeder Boxer, das muss man dazu geben.
Ja, ja, da haben wir jetzt mit Ali aber auch den absoluten Profi, was Trash-Talk und Sprücheklopfen
also,
angeht.
Ja, und Foreman hat genauso geshootet und sage ich mal, das war in Ordnung, aber nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mit bewusst macht. Ich denke mal, den Hund hatte er schon länger und er wollte ihn halt immer mit. Vielleicht war das sein Glücksbringer.
Hm, wer weiß.
Wenn er überall mit war und dadurch seine Kämpfe gewonnen hatte, ne, dann würde ich auch nicht unbedingt wenn er an sowas glaubt. Ist ja alles möglich.
Ja klar, und man weiß ja auch, dass Sportler sehr, sehr abergläubisch sein können.
Ja.
Eben. Aber wo du gerade wunderbare Stichwort politisch angesprochen hast, kommen wir einmal zu Muhammad Ali. Mhm. Ja, er hat nach seiner Kriegsdienstverweigerung 1967 ja seine ganzen Weltmeistertitel und sogar seine Boxlizenzen verloren.
Mhm.
Ne, und war dementsprechend gesperrt, hat sich dann allerdings über mehrere Jahre dann auch wieder sozusagen zurückgekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und das sollte dann jetzt so seine große Sternstunde, sein großes Comeback geben, obwohl es ja die ungeschriebene Regel gibt im Boxsport, they never come back. Aber, naja, auch Floyd Patterson hat diese Regel gebrochen. Also Never Come Back bedeutet, wenn du einmal Weltmeister warst oder einmal sozusagen zurückgetreten bist, ob jetzt freiwillig oder ob du es einfach
durch eine Verletzung oder so.
Ja, ob freiwilliger Rücktritt, Verletzung oder Sperre, Suspendierung, ist alles möglich. Wenn du sowas erlebst, dann kommst du nicht mehr zurück. Dann ist das Thema Boxkarriere für dich erledigt. Floyd Patterson hat es als erster gebrochen. und dann natürlich Muhammad Ali.
Floyd Patterson? War das nicht wirklich Ali, der das gemacht hat?
Nee, Floyd Patterson war der Erste, der nach seiner nach seinem Karriereende oder nach seinem Rücktritt nochmal zurückkam.
Okay. Ja. Ah, okay, dann war, aber das erste Mal war was anderes. Nee, aber trotzdem gibt es da ein erstes Mal.
Ja.
Das, ja.
Nein. Ja. Und ja. Genau. Okay. Und ja, Ali ist komplett anders gewesen als George Foreman, wie du schon gesagt hast. Volksnah, er hat sich mit den Menschen immer wieder abgegeben, er hat die Nähe zu den Fans, zur Bevölkerung gesucht. Und ja, nachdem er dann auch in den 60ern zum Islam übergetreten ist und die Nation of Islam auch bei jeder Möglichkeit auch wirklich unterstützt hat, also, also von Cassius Clay zu Muhammad Ali, er hat sich ja umgenannt, ja. Umgetauft, mhm. Ja, hat sozusagen seinen Sklavennamen abgelegt und fühlte sich dann als Muslim dann erst richtig frei und wohl. Mhm. Ja, vollkommen in Ordnung, alles in Ordnung. Und ja, auch er ist so der König der Sprücheklopfer gewesen. Ich glaube, er ist auch derjenige gewesen, der dieses übertriebene Trash-Talk, dieses aufgebauschte Showbusiness-Ego oder so erst in den Profisport gebracht hat.
Ja.
Ja. Würde ich mir ja heute bei manchen anderen Sportarten natürlich auch nochmal wünschen. Ich meine, klar, wenn wir mal zum Beispiel in den Fußball reingucken oder sowas, da hast du auch über Jahre hinweg so Typen gehabt, ne?
Ja.
Wir haben jetzt sowas wie, so einen gehabt wie Mario Basler. Okay, schön geschenkt. Mhm. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Bei dem weiß ich tatsächlich echt nicht. Ist das nur Show, was er da macht, so wie er sich gibt? Oder glaubt er wirklich, dass er der Geilste ist? Das Tolle an der Nummer ist, er kann ja auch mit Leistung seine Sprüche untermauern.
Ja, eben.
Ja,
ja. Eben.
Ja, also eben. Große Klappe und er liefert auch.
Ja. Große Klappe, aber was dahinter?
Ja, eine ganze Menge auch. Mhm. Ja. Veranstalter des Rumble in the Jungle, haben wir ja schon gesagt, also Promoter war ja Don King, aber ja. Es gab dann natürlich auch noch eine ganze Menge andere wichtige Leute. Wir müssen noch einmal dann den Diktator Mobutu Sese Seko erwähnen.
Ja, genau. Der hat das Ganze finanziert.
Der hat das Ganze finanziert und zwar jeder Boxer hat 5 Millionen Dollar Gage bekommen.
Ja.
Für damalige Verhältnisse auch eine Unsumme an Kohle.
Mhm.
Ja, wenn man heute mal daran denkt, für 5 Millionen ziehen sich manche Fußballer oder manche anderen Sportler noch nicht mal wirklich die Hausschuhe aus.
Ja.
Na, leider ist das so. Und es gab dann im Rahmenprogramm auch noch ein riesengroßes Musikfestival, da komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer zu. Und Diktator oder Präsident Mobutu wollte den Rumble in the Jungle auch dafür nutzen, sozusagen als Werbeveranstaltung für den Profisport und überhaupt für den ganzen afrikanischen Kontinent. Und ja, ist ihm auch irgendwo gelungen. Aber ja. Auch ähnlich umstritten wie heutzutage zum Beispiel eine Fußball-WM in Katar oder sowas. Ne? Also da ist
ja.
Ne, es sind immer wieder mal so ein paar Events oder so ein paar Austragungsorte. Ja, wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann denkt man auch, oh, muss das gerade da sein? Muss gerade jenes Land mit dieser Einstellung so ein Event veröffentlichen? Oder nicht veröffentlichen, sondern austragen, genau.
Ja.
Ja. Aber ein weiterer Grund, warum man das gemacht hat, da hat Don King auch ganz clever reagiert. Die gesamten Einnahmen, die wurden steuerfrei in die USA überwiesen, weil es hatte was mit so einer Finanzabsprache zu tun. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Begriff genau heißt, aber
kann nicht.
Ja, das war auch so eine Abmachung damals, so eine wirtschaftspolitische Abmachung, dass die ganzen Einnahmen steuerfrei oder in den USA nicht versteuert werden müssen. Also unterm Strich noch mehr Kohle für alle Beteiligten, insbesondere für Don King.
Ja, klar.
Ja, Nico, was sagst du? Auf in den Kampf? Gehen wir in den Kampf?
Auf in den Kampf. Das wird jetzt auch Zeit, ja?
Ja.
Genau, gehen wir mal in den wunderschönen Kampf. Und er begann ja schon, ja, ich würde mal sagen, nicht so erwartet, wie man einen, ja, quasi einen Ali-Kampf erwartet hat, wie man ihn vorher kannte, ne? Weil er ja mehr defensiv war als offensiv.
Genau. Ja, eigentlich hatte man von vornherein auch gesagt, also bei den Buchmachern und auch überhaupt bei den ganzen Wettbüros war George Foreman der ganz klare Favorit. Er war jünger, er war der unangefochtene, undisputed World Heavyweight Champion. Und Ali, 7 Jahre älter, konnte allerdings doch auch immer noch topfit. Und ja, trotzdem hatte man ihm einfach nur Außenseiterchancen eingerechnet.
Ja, er war halt 7 Jahre. Das Einzige, was auf der Seite von Ali stand, war quasi seine Erfahrung.
Ja, so, genau.
So, ne, ein Junger. Aber sonst, Reichweite etc. Er hieß ja nicht umsonst Big George Foreman.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Das hatte ja Gründe. Ne? Und er war schon groß, okay, für die heutige Zeit, da gab es größere, aber er...
George Foreman war um die 1,90.
Ja, gut.
Also das ist auch schon, also für heutige Verhältnisse noch groß, ja.
Natürlich, also um die 1,90, also gut 10 Zentimeter größer als ich, also ich, ja gut, von dem möchte ich auch keine Gegonk bekommen haben wollen. So. Nee,
glaube ich.
Ja, also das war schon ordentlich. Aber es war, ja, er, genau, er war ungeschlagen. Also alles hat dafür. Er war jung, er war fitter, so gesehen, weil er halt so jung war.
Ja.
Und wenn man die letzten Kämpfe von ihm sah, der hat, ja, sagen wir es kurz heraus, er hat seine Gegner vernichtet.
Ja.
Ja.
Also kurzen Prozess gemacht und genau.
Ja, also das war in der heutigen Zeit, wir würden wahrscheinlich Klitschko-Hammer sagen.
Ja, gut. Obwohl die Klitschkos ja zum Schluss auch immer mehr auf längere Distanz geboxt haben, da war das dann ja auch irgendwann nicht mehr so sehr mit vorzeitigem K.O. und solchen Sachen. Ja. Aber auch wenn wir jetzt gesagt haben, mit 1,90 ist George Foreman natürlich sehr groß. Ali war ähnlich. Ich glaube, der war auch 1,90. Also die haben sich da von der Statur nicht viel getan.
Ja, aber er war ein bisschen kleiner als Foreman.
Aber nicht viel.
Also das sah man
also
auch.
Also wenn dann ein oder zwei Zentimeter höchstens. Aber dann lag das auch daran, dass beide eine ganz andere Boxhaltung gehabt haben.
Ja.
Ne, also ja, wenn man einfach mal so, wenn du dir den Kampf also du hast ihn ja natürlich auch gesehen, Ali ist dann ja immer so ein bisschen mit Kopf runter und so ein bisschen nach vorne gebeugt reingegangen. Das kann dann natürlich auch so ein bisschen die optische Täuschung geben und Foreman stand ja meist aufrecht oder etwas aufrechter.
Ja, das Ding ist, Ali war immer mehr der Techniker.
Ja.
Aber er hat selber eingesehen in diesem Kampf, mit Technik komme ich hier nicht weit, weil der mich auch wegen der Reichweite. Deswegen hat er den Trick. Er hat schnell gemerkt, dass die Seile, das kennen wir ja auch noch aus einer anderen Sportart.
Aus dem Wrestling, sag's doch einfach.
Ja, genau. Ja. Also nicht gut gespannt waren. Also die waren ja richtig locker. Gut, natürlich sind die lockerer im Boxring als beim Wrestling, sage ich
ja,
mal.
Ja, natürlich, klar. Liegt allerdings auch an der Tatsache, beim Wrestling brauchst du die Seile natürlich viel, viel mehr und viel aktiver als beim Boxen. Beim Boxen ist es ja einfach nur dafür gedacht, dass der Boxer nicht aus dem Ring geschleudert wird oder dass er nicht aus dem Ring fällt. Ja. Beim Wrestling ist es natürlich so, da musst du die Seile ja sogar aktiv einsetzen. Wenn du oben drauf auf der Ringecke bist und von da aus mit deinem Elbow Smash oder mit deinem Moonsault darunter springst,
ja, klar.
Oder eben auch mit so einem Irish Whip in die Ringecke oder auch in die Ringmitte, etc., etc. Das ist natürlich ganz was anderes. Aber Stichwort Seile ist natürlich sehr, sehr gut. Ich weiß nämlich, worauf du jetzt hinaus willst. Erzähl.
Ja, er hat's clever gemacht. Also das ist, Alter, auf so eine Taktik musst du erst mal kommen, ey.
Ja.
Ich lass mich verprügeln, ich lass ihn mürbe. Aber wie zum Geier, das war ja deren erster Kampf, oder?
Ja.
Auch sein einziger Kampf, glaube ich, gegen Foreman, oder?
Da müsste ich auch nochmal nachgucken. Ja, aber ich glaube, das war der einzige Kampf zwischen
den
beiden.
Ich wollte gerade sagen, da gab es eine andere Fehde, einen anderen Gegner, gegen den er öfters, glaube ich, mal oder wenigstens zweimal getan. Aber dazu später vielleicht nochmal.
Ja, andere Folge.
Andere Folge vielleicht mal.
Ja.
Er hat sich dadurch, dass die Seile halt nicht gespannt waren oder nicht ordentlich gespannt, also du konntest da dich reinlegen, quasi wie in einen Schaukelstuhl und dich schön zurückfallen lassen. Ja, aber trotzdem hat er ja Schläge von Foreman eingesteckt, die ja nicht gerade leicht waren. Er hat sie einstecken lassen, klar, paar hat er geblockt, aber er hat ja trotzdem clever gezielt. Und mit der Taktik, also entweder war das Klügste oder das Dümmste, was er gemacht hat, denn woher soll ich wissen, dass ich den so lange mürbe machen kann, dass er platt war, dass ich so viel einstecken kann? Ich meine, der war ja nicht umsonst ungeschlagen.
Ich glaube, das war alles Strategie, das war alles Taktik. Und es gab ja auch immer wieder die Gerüchte, oder es gibt ja die Legende, dass Alis Trainer, Angelo Dundee, er soll den Verantwortlichen beim Ringaufbau gesagt haben, spannt die Seile nicht so fest, sondern lasst sie locker. Das ist alles Taktik, das hat alles was mit Alis Kampfstil zu tun. Soll so gewesen sein, aber er hat es immer dementiert. Er sagte auch, du kannst es sogar während des Kampfes immer wieder hören, da brüllt der Trainer von Ali, also Dundee, er brüllt immer wieder rein, komm aus den Seilen raus, komm weg von den Seilen. Aber Ali kümmerte sich einen Scheißdreck drum. Er hat nämlich George Foremans Kämpfe studiert. Er hat sie gesehen und er hat immer wieder gesehen, okay, die Kämpfe sind schnell erledigt. Das könnte natürlich in erster Linie darauf hindeuten, klar, George Foreman ist ein übelst starker Schläger, ein übelst starker Puncher.
Mhm.
Das kann allerdings auch darauf hinweisen, dass er keine Kondition hat. Und genau auf diese Karte hat Ali seine Taktik gesetzt. Er sagte, ich muss versuchen, ihn müde zu machen und dann kann ich ihn angreifen.
Richtig.
Genau. Ne? Richtig. Also das sogenannte Rope-a-Dope.
Ja. Rope-a-Dope, genau.
Ja, er lässt sich immer wieder in die Seile fallen. Er weicht mit seinem Kopf aus, dass er da nicht getroffen werden kann. Und seine Hände schützen auch den Körper.
Ja. Okay. Er hat den gefährlichen rechten Haken.
Ja, absolut. Ja, also, und auch wenn Ali jetzt im Seil, ja tatsächlich wortwörtlich in den Seilen hängt, aber bewusst, ne, die Schlagkraft, die verpufft einfach oder die ist nicht so intensiv, als wenn er jetzt direkt schutzlos sozusagen von Foreman getroffen wird. Und das hat er einfach das ganze Match über gemacht. Foreman war irgendwann sowas von kaputt und der war müde, der war irritiert, der war sauer, es klappte gar nichts mehr. Ja.
Das saß, siehst du auch. Am Anfang ging er es ja noch locker an.
Ja.
Sag ich mal.
Ja, genau.
Aber denn immer dieselbe Geste von Ali und dann noch der Trash-Talk dazu.
Oh ja, er wusste ganz genau, wie er ihn zusätzlich noch reizen kann.
Warum musste ich da automatisch an Rocky 3 drängen?
Ich weiß es nicht.
Oder, ne? Wie war das? Meine Oma hat einen härteren Schlag als du. Am Ende, im letzten Kampf. Mhm.
Rocky Balboa gegen Clubber Lang.
Ja, aber das ist ein Boxkampf,
Der wird in einer anderen Folge mal besprochen.
Ja.
Aber genau. Wir wissen auch, wie das ausgegangen ist, ne? Nach dem Kampf, ne, Rocky hat gewonnen und Clubber Lang hat seine Karriere beendet, wurde dann wurde dann Söldner beim A-Team und hat Angst vorm Fliegen gehabt.
Ja, genau.
Und nannte sich von da an B.A. Baracus.
Ja, klar, du willst nicht mit deiner Schmach da sitzen. Ne? So, ich taufe mich um, ja.
Ja, nee, also ne? ich weiß nicht, wer Klabberlang ist. Habe ich noch nie was von gehört.
Nee, eben. Nee, nie gehört. So ein also. Ganz schlechter, der hat gegen diesen alten Bad Bauer verloren.
Ja. Genau, das Robodope, das hat dann sozusagen auch Ali den Weltmeistertitel wieder eingebracht. Ne? Also aus der Defensive hat Ali dann auch immer wieder mal ein paar Treffer gelandet. Mhm. Er hat eigene Kraft und Kondition gespart und wie wir schon gesagt haben, er hat Foreman damit mürbe gemacht.
Ja.
Mürbe, und dann in der achten Runde, kurz vor Ende, 9 Treffer an den Kopf und Foreman lag auf den Brettern.
Ja, der lag richtig. Also der konnte gar nichts mehr. Nee. Also der hat nur noch Sternchen gezählt.
Der kam alleine, ich weiß nicht, wurde er vom, ich weiß das jetzt gar nicht mehr, kam er alleine wieder hoch? Ich glaube nicht, ne? Nur so ganz schwer, so ganz behäbig.
Nicht. Ja.
Also er war auf jeden Fall nicht in der Lage weiterzumachen und somit hat Ali dann durch einen K.O.-Sieg sich den Weltmeistertitel zurückgeholt und die Welt stand Kopf.
Die Welt stand weg, Kopf, weil da kommen wir nochmal zum Anfang. Mhm. Er hat damit Geschichte geschrieben.
Ja.
Für mich sogar zweifach.
Ja, wieso?
Erstens, also das Wichtigste.
Ja.
Wie du schon sagtest, komm nicht zurück, wenn du einmal weg warst.
Ja. Ne? Ja.
Ne? Du erwähntest Floyd Patterson zum ersten Mal in der Geschichte des Boxsports. Auf der Welt hat es geschafft, dass ein ehemaliger Weltmeister wieder Weltmeister wurde.
Ja.
Damit hat er Geschichte geschrieben. Und für mich persönlich noch in den, was das betrifft, der Spruch, du hängst wie ein Boxer in den Seilen.
Ja.
Das ist ja eigentlich, dass du schlapp bist, dass du müde bist, dass du nichts mehr kannst.
Ja.
Ich wäre vorsichtig mit meiner Aussage, wenn du diesen Kampf denn gesehen hast.
Ja, genau.
Ja, also denn, ja, soll ich das jetzt positiv oder negativ werden? Du hast mich gerade. Dann guck mal Rumble in the Jungle. Da hat's geholfen.
Ja.
Ja, deswegen der Spruch, ich glaube, es heißt wie ein angeschlagener Boxer, aber Ali war ja nicht angeschlagen.
Naja, gut, ein paar Treffer hat auch er schon kassiert, das ist richtig. Ja, ganz ohne Schelle links, Schelle rechts ist auch Ali nicht aus dem Kampf rausgekommen.
Ja, ein paar hat er kassiert, aber er konnte
das, ja. Ja, ja. Da hast du schon recht. Nein, aber wenn man heutzutage sagt, man hängt in den Seilen, dann fühlt man sich tatsächlich sehr, sehr müde, sehr erschöpft und so weiter. Das kann ich auch schon verstehen. Aber das ist natürlich dann auch, so wie du schon sagtest, ne, man muss vorsichtig mit so einer Aussage sein, gerade wenn man jetzt den Rumble in the Jungle gesehen hat. Kann natürlich auch alles Taktik sein. Wenn du sagst, ja, ich hänge in den Seilen, heute ist es einfach mal so, ich hänge durch und trotzdem macht irgendjemand dir sozusagen den Tag nochmal ordentlich schwer. Ja, das kannst du dann natürlich auch als Taktik verwenden. Ne? Dann lass den anderen doch gegenüber machen, lass ihn doch brüllen, lass ihn toben, lass ihn machen, was er will. Und du schlägst dann einfach in einer unbemerkten Minute dann richtig zurück und schickst ihn dann auch nochmal so richtig auf die Bretter.
Überleg mal, du willst den eigentlich K.O. hauen, du willst ihn fertig machen, so, du merkst, dass du langsam an und dann ist er wird, denn. Wie gesagt, Trash Talk, das ist auch nicht. Wer weiß, was er. Ich habe jetzt da nicht genau hingehört, was er. Das konnte man auch nicht verstehen.
Ich habe da gleich noch was für dich. Das dürfte sehr interessant sein. Ich habe mir da noch
was.
Was
er ihm gesagt
hat. Ich habe da noch was rausgesucht, was er mal gesagt hat.
Okay, ja, gut.
Aber wenn,
ja, ich habe das nicht.
Ja, wenn du es schon ansprichst, hör doch einfach mal rein, was er nach dem Kampf gesagt hat. Also falls du es nicht verstanden hast oder nicht unbedingt verstehen solltest, ich kann es natürlich übersetzen und für euch alle anderen da draußen natürlich auch.
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. His hands can't hit what his eyes can't see.
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Ich schwebe wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene.
Genau.
Geil, oder? Cool. Also das ist doch richtig. Yeah. poetisch.
Und er hat es nicht kommen sehen.
Genau. Er kann nicht treffen, oder seine Hände können nichts treffen, was seine Augen nicht sehen können. Also, ja. Geil.
Eben.
Ali, der Philosoph. Und ja. ich hab da noch was. Und das war auch typisch für Alis Trash-Talk im Vorfeld bei einer Pressekonferenz. Und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Nico, hör dir das einfach mal an. Und du kannst mir sagen, was du willst. Aber sämtliche Promos aus dem Wrestling zum Beispiel, die bauen alle auf diesen Trash-Talk von Muhammad Ali auf. Hör dir das bitte mal an.
I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Fast, last night, I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. I'm gonna show you how great I am.
Geil, oder?
Ein paar Sachen konnte ich verstehen, aber übersetzt trotzdem nochmal. Sorry daraus, mein Englisch ist not the yellow from the egg. But it's my sausage.
Also jetzt ja. So frei übersetzt. Ich habe mit einem Alligator gerungen. Ich habe mit einem Wal gerauft. Ich habe Blitz und Donner eingesperrt. Ich habe einen Felsen getötet. Ich habe einen Stein zusammengeschlagen. Und er ist so böse, er macht sogar Medizin krank. Letzte Nacht war ich in meinem Schlafzimmer, habe das Licht ausgemacht und ich war im Bett, bevor es im Raum dunkel wurde.
Geil.
Ja. Und dann auf eine Frage, was Ali dann von George Foreman hält. Er sagte einfach nur, der redet mir zu viel.
Nicht schlecht. Ja. Ja, klar. Er redet ihm zu viel. Okay. Ja. Klar, mache ich immer.
Ja, Nico, bevor wir jetzt zu viel reden, hast du noch etwas zum Kampf oder zum Event selber zu sagen? Sonst
ja, das meiste hast du mir schon
habe ich dir weggenommen?
Ja.
Also geht auch diese Runde an mich.
Ja, so gesehen, also ja, die pöbelnde Podcast-Plauze gewinnt auch nach Punkten. Was man vielleicht erwähnen kann, wenn du es nicht schon hast, das weiß ich jetzt gar nicht
mehr.
Kurzzeitgedächtnis. Eine Verewigung dieses Kampfes gibt es in der Oscar-prämierten Dokumentation When We Were Kings von 1996.
Genau. Darauf wollte ich noch hinauskommen.
Ist wohl ansehbar, würde ich mal sagen.
Mehr als das. Die muss man sich unbedingt mal angucken.
Ja,
kann ich jedem empfehlen.
Der Kampf selber steht symbolisch für die Intelligenz über rohe Gewalt. Also Strategie statt Muskelkraft.
Ja, also statt Muskelkraft, ne, klar. Gehört natürlich auch mit dazu, darf man nicht vergessen. Aber das war genau die richtige Mischung aus Kraft und Intelligenz.
Mhm.
Und das ist, wie ich finde, auch ein passender Schlusssatz.
Ja.
Wir haben beides nicht. Deswegen machen wir hier Schelle links, Schelle rechts.
Eben. Wir teilen nur Verbalschläge aus, aber auch nicht so doll.
Ja. Und andere Verbalschlagprofis werden wir ja am Wochenende sehen.
Ah, ja, genau.
Was ist denn da nochmal los, Nico? Erzähl doch nochmal, wo sind wir denn?
Ja, wir sind bei einem Event von großer Superlative. Und nein, wir meinen nicht diese komische Schüssel, wo wir nahe sind. Wir sind im Feuerwerk. Wir sind beim größten Event überhaupt, dem Podfluencer Festival. In 2 Tagen ist es soweit.
Ja.
Also wenn ihr noch Karten bekommen könnt, schaut da rein.
Kommt nach München.
Ja. Endlich mal ist München ein Besuch wert.
Alter!
Nein, nein.
München ist auch sonst, München ist auch sonst immer ein Besuch wert. Man muss ja nicht unbedingt die Allianz Arena besuchen oder das oder die Säbener Straße.
Ja, genau. Da muss man nicht unbedingt kennen. Es gibt auch ein schönes, eine schöne Location, nennt sich Feuerwerk. Und ja, die da können wir schon sagen, der Name ist Programm.
Ja.
Programm. Wir werden feiern. Es gibt ein wunderschönes Programm. Und sogar später am Abend, an dem Samstag.
Nichts verraten. Die Leute sollen einfach noch vorbeikommen. Kommt einfach spontan noch vorbei, holt euch noch euer Ticket und ihr werdet sehen, was für ein großartiges Programm die Podfluencer dort auf die Beine gestellt haben. Jawohl. Ja. Ja, nicht zu viel verraten. Ne?
Nein, okay.
Auf gar keinen Fall. Was wir aber verraten können ist, ja, Nico und ich, wir sind auf jeden Fall da und auch unsere anderen beiden Kollegen aus der Abteilung Verpeilung, Moni und Mirko sind natürlich auch dabei und so soll es sein. Die komplette Verpeilung vor Ort in München. Ja. Und wir wollen natürlich möglichst viele Leute sehen, mit vielen Leuten sprechen. Ne, wenn auch ihr Bock dazu habt, wenn ihr auch ihr sagt, wir wollen auch mal in die Podcast-Welt eintauchen. Leute, das ist der ideale Platz, die ideale Zeit. Ja, kommt nach München, informiert euch und schließt Freundschaften, knüpft Kontakte und wer weiß, vielleicht seid ihr auch schon in der nächsten Woche oder im nächsten Monat schon so im Podcast-Game so etabliert, dass später keiner mehr von Schelle links, Schelle rechts redet. Das wäre allerdings gemein gegenüber uns.
Ja, ja, das wollen wir nicht. Nein. Hört uns trotzdem weiter an.
Genau, das wäre lieb. Genau, es wäre auch sehr lieb von euch, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt. Ne? Wie hat euch diese Folge gefallen? Klar, wir haben jetzt auch wieder viele Sachen ausgelassen, ist allerdings auch der Zeit geschuldet. Ne? Also nehmt uns das nicht krumm. Und also wir haben jetzt schon länger gesprochen, als der Kampf überhaupt lief.
Ja,
und
wollte gerade sagen.
Ja, aus dem Grunde sagen wir dann, also ich sage von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Nico, du als, ich sage jetzt nicht geschlagener Weltmeister, sondern einfach nur als würdiger Gegner oder vielleicht auch als bester Podcast-Partner, den ich mir für dieses Format hier vorstellen kann. Du hast das Schlusswort für heute. Also, und von mir aus, es gibt natürlich keine Bewertung, ist ganz klar.
Weil es gibt keine Bewertung, genau. Ja. Das Schlusswort, das ist wunderschön, dass du mir das überlässt.
Ja.
Also, wenn wir schon sagen, wir haben es angekündigt wie in einem Boxkampf, aber natürlich muss es einen Sieger geben. Und dann würde ich ganz einfach sagen, die Gewinner seid ihr, die Zuhörer.
Oh. Ja.
Also werde ich so.
Besser geht's so, nicht.
Das muss man sagen, die Gewinner seid ihr da draußen. Ne? So oft, wie ihr uns auch schon gefördert habt und alles Mögliche. Und bleibt weiter so da draußen. Es war mir eine Freude, eine Ehre, mit dir gefightet zu haben, Marcel.
Ja, genau.
Und
Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu spielen.
Das war was anderes. Hallo Jansi. Ja.
Ja, wenn der singt, dann geht die Titanic auch unter. Das stimmt. So.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Naja, du hast noch einen weiteren Podcast mit ihm, nicht ich. Und schon haben wir den nächsten Fight bald. Genau, eins wollte ich noch sagen.
Ja, dann jetzt noch.
Wenn ihr einen Boxkampf habt, wo ihr meint, den müsst ihr unbedingt besprechen hier. Joe Louis gegen Max Schmeling oder sowas.
Oh, jetzt.
Ja, ne? Also.
Nico, das ist aber unfair. Du bist der einzig überlebende Zeitzeuge. So, und jetzt Schluss, aus, Ende, der Gong.
Ja.
Ding, 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 ding.
Ist mir egal, K.O. nach dem Gong. So. Batsch!
Ne? So, Leute, jetzt reicht's aber auch. So, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.